Wir haben jetzt Beziehungen und ist mir so bewusst geworden, so etwas, wo wie kann also verdeckt uns anstecken in Beziehungen drin, ist der Argwohn. Wir müssen ja eigentlich immer interpretieren in jeder Situation und da kommt oft, müsste man vielleicht entdecken, da ist auch Argwohn dahinter. Also das ist vielleicht eine Bemerkung von einem Mitmensch, der uns nicht so gut tut. Man könnte interpretieren, er hat mich absichtlich verletzen wollen. Oder es ist einfach eine gedankenlose Bemerkung, die er es gar nicht gemerkt hat, oder? Oder wir haben Mühe mit einer Entscheidung, die andere getroffen haben. Und wir können jetzt interpretieren, ja, die haben sich jetzt einfach nichts überlegt, oder? Das ist jetzt einfach so ein Schnellschuss. Oder wir können auch denken, ja, wir kennen nicht alle Fakten, die zu dieser Entscheidung geführt haben. Da hat einer einen Termin verpasst, die Arbeit nicht abgeliefert oder einfach das Date verpasst. Dann können wir interpretieren, das ist noch typisch, oder? Das ist einfach seine schlampige Art. Oder man könnte denken, oh, hoffentlich ist ihm nichts passiert, keine Schwierigkeiten entstanden, gesundheitlich. Also ich spüre, das ist immer oft eine positive und eine negative Interpretation möglich. Und man spürt, da kann der Argwohn als so ein Virus recht in uns innen sein. Wir wollen heute Morgen dem Argwohn Hoffnung gegenübersetzen. Und unserem zweiten und dritten Gliederungspunkt mit dem Vers von Paulus, 1. Korinther 13, 7, ist ein der Hauptvers, oder? Die Liebe, geht es dort darum? Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Immer hofft sie die Liebe. Hoffnung natürlich, für Christen ist ja Hoffnung etwas sehr Wichtiges, oder? Es geht nach dem Tod weiter. Gott schafft das neue Himmel und eine neue Erde und das finden wir bei dieser fragilen Planet Erde langsam schon noch wichtig. Aber da ist Hoffnung im Leben drin. Die Liebe, das hohe Lied der Liebe, wo es aus dem Vers daraus ist, wir werden es dann sehen, das ist mitten im Leben, das ist in der Beziehung jetzt, nicht in der Ewigkeit. Also das heisst, es gibt etwas, wo dann ganz neu wird in der Zukunft, aber schon jetzt will Jesus Neues schaffen. Und von dort her betrifft das Thema jetzt jeder von uns Argwohn oder jetzt Hoffnung haben in den ganz konkreten Beziehungen, wo wir darin leben. Und wir wollen uns auch bei dem Thema Gedanken machen, wie passt jetzt Liebe und Glauben und Hoffnung und alles Ertragen ein bisschen zusammen. Gehen wir zum ersten Gliederungspunkt. Argwohn verunmöglicht eine unvoreingenommene Begegnung und verbaut vertrauensvolle Beziehungen. Wir nehmen jetzt zwei Beispiele aus der Bibel von Argwohn. Also ich habe nicht in den Beispielen, die ich bringe aus der Bibel, auch die Bibel nicht so kennen, die kann jetzt nicht alles genau erklären, wie das war. Es geht einfach um den Aspekt jetzt von dem Argwohn. Also wir lernen Jesus da kennen in einer Situation, Matthäus 12. Er hat einen Mensch, der von einem Dämon besessen war, befreit. Der Dämon ist austrieben worden. Und jetzt war natürlich die Fragestellung, also eben die Interpretation, wie hat er das gemacht? Was war eigentlich seine Triebfeder, seine Kraftquelle, seine Motivation? Die eine Volksmenge hat vermutet, das ist, er ist vielleicht der Sohn Davids. Also eben, David hat ein paar Jahrhunderte vorher gelebt. Das ist ein technischer oder theologischer Begriff, müsste man so sagen. Theologisch-technischer Begriff für den Retter, der verheißen worden ist, für den Messias. Also für die einen, da ist der, der von Gott kommt. Das muss Gott sein. Das muss Gottes Sohn sein. Könnte eigentlich sein. He? Aber für die anderen, nein, nein, das kann nicht sein. Warum eigentlich nicht? Die hören gar nicht zu, oder? Die sagen, natürlich ist das etwas Übernatürliches. Ganz klar, was da passiert ist. Aber übernatürlich, von der schlechten Seite, von der dämonischen Seite, ja, der wirkt natürlich auch, der Teufel. Ja, und schiebt das einfach dem unteren. Und braucht dann noch einen ganz interessanten Begriff, das Beelzebul. Das ist ein Begriff, den die Rabbiner, also die Gelehrten aus dem Judentum, gebraucht haben. Und kommt ein bisschen wahrscheinlich aus dem Alten Testament, Beel, eine andere Form von dieser Gottheit, dieser heidnischen Baal. Ein heidnischer Gott war, kennen vielleicht gewisse von uns. Und dann noch Zabal, also Zebul, oder? Baal, Zebal, aber im Hebräischen spielen die Vokale nicht so eine Rolle. Und Zabal heisst Düngen. Also nicht mit Kunstdünger, sondern mit Mist. Also Kurzform Mistgott. Ja, also für die Rabbiner sind alle so Götzen und so, die die Heiden hatten, Mistgötter gewesen. Also, und sie sagen jetzt mit dem Ausdruck, Jesus tut den Dämon austreiben mit dem Mistgott. Also ziemlich despektierlich. He? Und so haben sie eigentlich die Lösung, meinen die jetzt haben. Jesus korrigiert sie dann, das sei eigentlich jetzt ein bisschen unvernünftig, was sie da machen, dass der Chef von allen Dämonen seine eigenen untergebenen Dämonen austreibe, das könne eigentlich von der Vernunft her nicht ganz sein. Was man aber daraus lernt, ist, wenn wir einfach so mit vorgefassten Meinungen sind, was kann sein und was nicht kann sein, man schaut gar nicht, wer die andere Person ist. Also neugierig, wer ist sie wirklich? Und dann, eben, so schnell nehmen wir einfach so Vorurteile, wir haben da gehört, der und das ist so und so, oder? Also zum Beispiel, oder? Also alle Freikirchen, die sind sowieso nur aufs Geld aus. Natürlich, es gibt traurige Beispiele, wo das Geld zu sehr im Vordergrund steht. Aber generell stimmt das nicht. Aber dann muss man sich gar nicht mit dem beschäftigen. Und so müssen sie sich gar nicht mit Jesus beschäftigen, oder? Könnte ja sein. Nur schon Fragen hätten sie sich stellen müssen. Und vielleicht solche, die jetzt noch distanziert an dem Gottesdienst zu Jesus sind, oder? Müssen sich einfach mal die Frage stellen, können es nicht sein? Sollte ich vielleicht mal das, was über Jesus steht in der Bibel, in den Evangelien mal nachlesen? Einfach so, wie eine andere Person. Kennenlernen. Aber der Argwohn verhindert, dass ich nicht mehr bereit werde, einfach voreingenommen einem anderen zu begegnen. Nehmen wir die nächste Geschichte, die Argwohn stimmig macht. Da geht es jetzt um den Paulus, das war ein Missionar, Apostelgeschichte 21. Er war selber Jude. Er hat an Jesus Christus dann geglaubt und hat evangelisiert. Das Evangelium gebracht an seine Landsleute. Und gewisse haben aus Argwohn gesagt, nein, das ist gegen unseren Staat. Das ist gegen das Judentum, das ist sozusagen antisemitisch, oder was er da macht. Was er gemacht hat, ist eigentlich das, was im Alten Testament steht, gesagt, das hat Jesus erfüllt. Er wollte seinen Leuten beibringen, dass sie nicht den Weg zu Gott bahnen, indem sie dieses und jenes Gutes machen und viel Opfer bringen und Geld ausgeben für das und. Sondern das ist Gnade, wie wir das besungen haben jetzt in den letzten zwei Liedern im Lobpreis. Das ist Gnade, das ist Geschenk, das müssen wir nicht verdienen. Und das ist überhaupt schon im Alten Testament auch so. Das Gesetz war nie ein Heilsweg. Aber ich würde sagen, nein, so wie wir es verstehen, ist richtig, oder? Und der ist gegen Tradition und gegen unser Volk. Weil unser Volk glaubt so und so glauben wir weiter. Wie viel wird das Evangelium abgelehnt, einfach durch den Argwohn, wir haben das immer so und wir sind ein christliches Volk und christlich, so in Anführungszeichen, als Etikett, das lange und alles andere sowieso daneben. Jetzt hat also der Paulus wollen, dem Vorurteil entgegentreten und hat damit anderen geholfen, dass sie können das Gelübde vollziehen im Tempel drin, hat ihnen die nötigen Opfer bezahlt, um zu zeigen, ich bin nicht gegen das alttestamentliche Gesetz. Aber also wiederum ist ihm Miss ausgelegt worden. Sie haben dann da gesehen, ein bisschen durch Jerusalem spazieren. Es war gerade so ein Pilgerfest gewesen, oder? Und der war eben nicht Jude gewesen, der Trophimus. Und jetzt haben sie einfach gefunden, wenn der schon durch die Gassen der Altstadt von Jerusalem gelaufen ist, dann hat er sicher auch einen Tempel mitgenommen und sie haben alles geschlossen. Und er ist ins Gefängnis gekommen und für Jahre. Eine wichtige, tragische Weichenstellung für den Paulus, der Argwohn, aber auch eine ganz tragische Weichenstellung für die Juden. Sie haben gemeint, der Tempel sei entweiht worden, dabei haben sie ihren inneren Tempel entweiht durch den Argwohn. Also man spürt, Argwohn macht Stimmung und Argwohn verhindert, dass man unbefangen den anderen kennenlernen. Argwohn macht Stimmung. Das war schon zu Wesleys Zeiten so. Sein Text, den wir jetzt dann werden, zusammen reflektieren, ist 270 Jahre alt. Wesley, der Gründer der Methodisten, also ein bisschen der Urvater der EMK da in Baden-Wettingen. Oder? Also die Linie. Und er wusste, wo man zusammen schafft, er und sein Bruder und 11 andere, da müssen wir Regeln haben wegen dem Argwohn. Wenn man anders sich so verbreitet, der hat und der hat sollen und man hat doch müssen und. Wir tun jetzt ihre Grundsätze einfach kurz auf uns wirken lassen und sich überlegen, jeder könnte das mein Grundsatz werden, mit Negativem umzugehen, wo ich höre. Also so Minuten Stille sind zwei Folien, die dann ihr nacheinander werdet sehen. Gut, zum zweiten Punkt. Jetzt geht es also jetzt um Hoffnung und Liebe. Also immer hofft sie die Liebe, ist also eingebettet in die Liebe drin hinein. Und ein Teil in dem Hohelied von der Liebe, das ist nicht davon zu trennen. Hoffnung ist ein Teil von Liebe, von nächster Liebe. Aber was ist die Liebe? Der Paulus beschreibt die Liebe. Und er definiert nicht, Liebe ist, weißt, wenn du dich so und so fühlst. Es gibt ja so schöne Ideen, was Liebe könnte sein. Und da sind wir uns einig. Wir müssen viel über Liebe reden. Liebe haben wir alle gern. Aber ich muss einfach mal dann lesen, wie es der Paulus definiert. Es sind 10, also ich habe jetzt da nur 2, oder? Die Liebe ist geduldig, oder? Und dann sie ist nicht eingebildet. Ist auch ein Teil daraus. Aber insgesamt sind es 2 positive Merkmale und 8 eben nicht eingebildet. Negative. Also Paulus sagt auf, wie sich Liebe verhaltet, aber noch viel mehr, wie Liebe befreit. von Sachen, wie wir Menschen eigentlich sind. Und sicher ist das nicht vollständig, sondern gerade dort, wo Korinther ihre Mühe hatten, das sagt er, hey, so geht es nicht. Die göttliche Liebe, die Agape, die lebt so und vor anderen mündet euch, dürft ihr euch von dieser Liebe befreien lassen. Also Liebe heisst, was ich soll agieren und reagieren. Und Liebe heisst aber auch, wenn ich nicht soll agieren oder reagieren. Und so hat es natürlich Jesus auch, als er in die Welt gekommen ist, nicht Liebe als grosse Idee einfach gebracht, sondern etwas da. Er ist für uns am Kreuz gestorben, hat die Schuld für uns getragen, hat den Weg zu Gott gebahnt. Er hat etwas gemacht. Nicht einfach ein bisschen säuselnde Liebenswürdigkeit und ein bisschen schwache Freundlichkeit übergebracht. Er hat gelitten am Kreuz. Also jetzt haben wir die Hoffnung, die macht etwas und die verzichtet auf etwas. Jetzt wollen wir ein bisschen schauen, auf was sie verzichtet, was sie nicht macht. Jetzt haben wir 1. Korinther 13, nochmal den Vers 7. Alles erträgt sie, eben sind jetzt eigentlich vier Teile da drin, eben alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Jetzt nach dieser Übersetzung wäre jetzt alles erträgt sie, alles, allem hält sie stand. Fast ähnlich, weil allem hält sie stand. Sie hält alles aus, sie erduldet alles. Also das kommt einmal sicher drin vor, oder? Also die Hoffnung heisst, zusammen mit der Liebe, es ist noch nicht so, wie es sein sollte. Der ist noch nicht so, Kinder sind noch nicht so, Gemeinde ist noch nicht so, wie sie sein sollte. Sie ist noch unvollkommen. Das gibt Grund zur Hoffnung, natürlich. Aber ich ertrage das. Ich resigniere nicht, ich laufe nicht davon, ich bleibe da drin. Jetzt, wenn wir das vermeiden wollen, dass es zweimal das Gleiche heisst, in dieser vierfachen Aufzählung, heisst das Erste eigentlich etwas ganz Schönes. Also da, Neue Genfer heisst, alles erträgt sie. Das Tätigkeitswort heisst dann als Hauptwort doch. Ihr seht da Parallelstelle, einer, der sagt, Jesus, du brauchst nicht unter mein Dach zu kommen, in mein Haus oder Zimmerdach. Heisst das eigentlich Decke? Eine Schwäche vom anderen, ein Versagen vom anderen decken. Nicht unter den Teppich wischen, sondern schützen. Schützen in einem Raum inne. Im Raum von der, kann man sagen, Verschwiegenheit, wenn das sinnvoll ist. Also, Hoffnung für den anderen heisst, ich akzeptiere mal, ich leide vielleicht darunter, aber es ist mal so, wie es ist. Aber ich rede nicht einfach über das Negative, unplanmäßig, ohne Hilfe, nicht hilfreich, mit allen darüber. Also, Liebe überlegt immer wieder, wie soll ich den anderen schützen. Liebe überlegt sich immer wieder, wenn ich das weiter sage, mache ich den anderen kaputt. Statt ihn zu schützen. Aber wie macht es jetzt Jesus? Gehen wir zu dem hoffnungsvollen Beispiel jetzt, wo wir jetzt wieder ein Beispiel aus der Bibel haben. Jesus hat mit dem Petrus, Lukas 22. Er hat jetzt das nicht einfach eigentlich seine Szene da unter den Tisch gewischt oder einfach im Zimmer behalten. Von der Evangelien her wissen wir jetzt etwa als 100. Generation nach dem Leben von Petrus, dass der Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Also wir sind informiert, was passiert ist. Aber wir sind informiert, weil das heilsam war für den Petrus und auch für uns kann heilsam sein, einfach wie wir reifen, auch durch Versagen. Und so hat jetzt Jesus Petrus nicht abgeschrieben. sondern Hoffnung verbreitet. Er hat dem Petrus gesagt, nein, du, so wird es nicht sein, du wirst mit mir nicht in den Tod gehen, du wirst mit mir nicht ins Gefängnis gehen, du wirst mich dreimal verleugnen. Das hat dem Petrus nicht wollen einleuchten. Aber der Jesus hat Hoffnung. Du wirst das einst einsehen, wer du bist und wie du das Vertrauen auf Gott brauchst und nicht nur Selbstvertrauen brauchst und dann aus dieser Erkenntnis stärkt das Vertrauen, den Glauben der anderen. Das ist Hoffnung. Jesus hat durchgesehen. Und wir müssen lernen, durchzusehen, aus Liebe, aus Hoffnung, was aus jemandem kann werden kann. Aber eben, nicht einfach umposaunen, was ist der Schlechte für den Petrus, sondern was hilft. Und sonst müssen wir etwas schützen. Unter dem Dach. Gehen wir zu etwas Weiterem, was Hoffnung ist. Also Hoffnung heisst, mit dieser Liebe, es tut etwas, es erleidet etwas, aber es bleibt, es schaut durch. Und steht zu jemandem, auch der versagt hat. Jetzt zum dritten Gliederungspunkt. Hoffnung muss definiert werden. Und dann einfach ganz klar aus der Entscheidung heraus tun wir handeln. Ein nächstes Beispiel von Hoffnung oder Argwohn. Oder ich will jetzt da eben auch nicht argwöhnisch sein. Da ist Apostelgeschichte 15, treffen wir den Barnabas und den Paulus an. Die beiden Missionare haben eine Missionsreise so hinter sich, haben einen Jungen mitgenommen, namens Johannes Markus, und der hat sie dann in einem Sumpfgebiet, Pamphylien, wahrscheinlich nicht die besten Wege. Man ist eingesoffen, es hat Malaria-Mucke gegeben, es hat Räuber gegeben, die den Sumpf aus... Also, hat einfach genug gehabt. Und ist heim. Und jetzt natürlich die zweite Missionsreise, haben sie wollen starten. Für den Barnabas war klar, oder? Das kann mal einer versagen, aber aus dem kann man auch lernen daraus. Und man muss auch den fördern, und der ist ja noch jung, oder? Und der Paulus findet, nein, also wir sind ja so ein kleines Team, der kann nicht einfach einen ausscheren und den anderen im Stich lassen. Wir brauchen, das ist so eine wichtige Sache, gute Leute. Und überhaupt, also wahrscheinlich ist vielleicht der Johannes Markus unfähig. Natürlich, das mag alles auch mein Argwohn sein. Ich stelle mich jetzt eher auf die Seite von Barnabas. Aber an die Interpretation von einer Bibelstelle. Aber insgesamt, sie haben eine Situation eingeschätzt und sind zu anderen Entschlüssen gekommen. Und unsere Hoffnung muss definiert sein. Der Barnabas, so stelle ich mir vor, jetzt fangen wir einfach mal ein bisschen an zu träumen, hat Johannes Markus schon vor sich gesehen, wie er sich könnte entwickeln. Jetzt kommen wir zu 2. Timotheus 4,11. Wie hat er sich entwickelt, der Johannes Markus? Wie hat der Paulus müssen sein Bild revidieren? In 2. Timotheus 4, der Paulus zweite Mal im Gefängnis in Rom und bittet Timotheus, bring mir den Johannes Markus mit, der ist ein treuer Gehilfe. Der hat ihm schon geholfen während seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Und jetzt wäre er froh, wenn sich das wiederholt. Also der davon gelaufen ist, ganz früher, der ist jetzt ein Treuer gewesen, wenn du in der Kiste hockst in Rom und gefährdet sich ja selber, wenn er da an Gefangenen, wo dann am Schluss noch als Märtyrer ums Leben kommt, betreut, das kann gefährlich sein. Und andere haben den Paulus verlassen, aber der Johannes Markus nicht. Der hat jetzt plötzlich Biss gehabt. Er hat sicher einiges müssen verarbeiten in seinem Leben, nicht nur sein Versagen. Aber wenn man annehmen, dass der Johannes Markus der Verfasser ist vom Markus-Evangelium, also er hat das Evangelium geschrieben, und dass er dabei war, es gibt dem Markus eine ganz kleine Szene in Gethsemane, alle sind geflüchtet, aber da ist ein Jüngling, also ein Teenager, auch noch dabei, ist wahrscheinlich schon gläubig, aber nicht so die 12 Jünger, oder? Und kann sein nacktes Leben retten. Das heisst, sie haben mir den Kleider gepackt und er ist fort, ohne Kleider. Also ein dramatisches Erlebnis als Teenager, hat er müssen verarbeiten. Und vielleicht hat ihm der Barnabas dabei geholfen, die Rücksetzung von Paulus zu verarbeiten, dass er nicht bitter geworden ist. Hoffnung sieht durch. Ihr seht jetzt einfach durch, was kann werden. Aber du musst das für dich definieren. Also das ist vielleicht Kind, das dir Mühe macht. Vielleicht auch Teenager oder wo auch immer, was für ein Alter definiert. Denk nicht einfach Hoffnung, grosse Hoffnung ist, das wird der perfekte Schüler, ein erfolgreicher Geschäftsmann und der liebste Mensch. Sondern was ist jetzt Hoffnung gerade das Nächste? Wo kannst du daran arbeiten? Ermutigen. Ja, oder du kennst einen depressiven Mensch. Kann vielleicht nicht das Ziel sein, dass der aufgestellteste Mensch wird, was auf dieser Welt gibt. Aber was wäre das Ziel? Oder was wäre das Ziel für einen Suchtkranken? Vielleicht nicht, dass er masslos, masslos trinken kann er vielleicht schon, aber mit Mass trinken, sondern abstinent. Also da gibt es ganz verschiedene, definier, was du willst, oder in einen Konflikt rein, was wäre denn das, wo könnte ich greifen? Also ich spüre, Hoffnung ist konkret. Und glaubt, dass Gott an dem anderen wirkt, auch wenn es viel Zeit braucht, wie es er am Johannes Markus hat können wirken. Und er richtet sein Verhalten entsprechend ein. Ich will abschliessen mit Johannes 15. Eine schöne Verheißung dort drin. Vielleicht bist du in gewissen Sachen ein bisschen hoffnungslos geworden. Vielleicht im Betten. Wird der Mensch seine Ablehnung gegen das Evangelium noch aufgeben? Jetzt hast du so lange gebetet, das passiert, glaube ich, nicht. Ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und der Stein ist wirklich ganz heiß, macht und das ist schon nichts mehr. Das hättest du doch sparen können. Und Gott sagt, nein, es ist nicht vergeblich. Und das ist Glaube und Liebe, wo in jeder Situation glaubt, dass Gott wirkt, weil Gott auch noch drin ist, ist ein Tropfen mehr als ein Tropfen. Nicht Argwohn, sondern Hoffnung aus Liebe und Vertrauen. Hoffnung, die duldet, bis eintrifft, was wir uns wünschen. Wir schliessen ab mit einem Gebet von Wesley. Wieder der Wesley, der gemerkt hat, in der Zusammenarbeit, im Zusammensein, auch mit anderen Christen, hey, pass auf. Und so hat er verfasst, oder? Und das wollen wir jetzt, kann man sagen, vorbeten oder vorlesen, dass ihr innerlich mitgehen könnt. Er hat das Gebet der Familie Jesu Christi. Wenn wir das zusammen beten, jetzt einfach ich lesen und ihr betet mit im Herzen. Vater, ich liebe meine Schwestern und Brüder. Ich liebe sie, weil du sie liebst. Ich liebe sie, obwohl sie Fehler haben und Fehler machen. Vater, ich vergebe ihnen, wo sie sich gegen mich gewandt haben. Ich bitte für mich selbst im Namen Jesu Christi um Vergebung, wo ich sie nicht liebte, wo ich mich von ihnen abgesetzt, wo ich sie verurteilt und wo ich verächtlich dachte oder redete. Herr, ich will mein Herz, meine Gedanken und meinen Mund bewahren, dass sie nichts Negatives und Zerstörerisches denken und sagen über meine Geschwister. Negatives über andere erzähle ich nicht weiter. Und wo ich von Unsegen höre, soll das von nun an mir, von nun an nur noch ein Anlass sein, zu vergeben, zu segnen und zu lieben. Herr, füll mich durch deinen Geist. Füll mich bitte mit deiner Agape-Liebe und lass mich davon überfließen. Nur durch dich wird unter uns das Wunder von Liebe und Einheit wahr. Amen.